Diese Episode wird euch präsentiert von Lapondo, dem Shop für das ganze Apothekenteam. Entdecke sorgfältig ausgewählte Produkte voller Apothekenliebe, zum Beispiel das einzigartige Apothekenwimmelbuch, das auf 16 liebevoll illustrierten Seiten eine spannende Reise durch die Apotheke darstellt. Das Entdeckerbuch sollte in keiner Apotheke fehlen und ist das perfekte Geschenk für alle Apothekenfans, egal ob groß oder klein. Jetzt bestellen auf www.lapondo.de. Mit dem Code WISSEN10 sparst du außerdem ganze 10% bei deiner Bestellung.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellert und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast danach. Wonach? Nach der Bundestagswahl 2025. Was war das für ein Sonntag? Also wenn es auch noch den Tatort gegeben hätte, dann wäre ich komplett raus gewesen. Also es war natürlich unglaublich spannend. Es wird noch nachgezählt. Es passiert so viel. Aber vor allen Dingen werden wir demnächst eine neue Bundesregierung haben, Herr Holstein. Mhm. Wie zufrieden bist du mit dem Wahlausgang?
Ja,
also jetzt als Apotheker.
Ach so, als Apotheker. Naja.
Deine Kolleginnen und Kollegen waren aber eigentlich ja ganz zufrieden, oder? Ihr habt ja bei Aposkop in der Nacht noch eine Befragung gemacht.
Ja.
Und da haben ja die meisten auch so abgestimmt, wie am Ende so ein bisschen das Ergebnis auch ausgegangen ist, oder?
Das ist ein bisschen ulkig. Wir machen ja seit vielen Jahren immer so eine Sonntagsfrage in regelmäßigen Abständen. Und da hast du ja meist die Union 40%, das waren auch schon mal 50%. SPD dann bei den Inhaberinnen und Inhabern auch gerne mal bei 0%. Diesmal war die Union also auch bei knapp 30%, genauso wie in der echten Wahl. Die Grünen lagen noch weiter vorne, glaube ich, als im Bund. Die AfD hat natürlich niemand gewählt und dann gab es noch 16%.
Die AfD hat niemand gewählt. Ja, das ist, traut man sich einfach nur in der Wahlkabine, glaube ich vielleicht, oder bei der Briefwahl. Wahlergebnis, lass uns doch mal darüber sprechen. Wir haben ja auch gemeinsam dann, Dean Tröbitsch hat moderiert, ich war auch dabei und dann Abda-Präsident Thomas Preis, der Chef des Würchebundes, BPI-Geschäftsführer, BKK-Vorständin. Also wir hatten ja eine tolle Runde am Montag, hat für viel Resonanz gesorgt, viele Reaktionen darauf gehabt. Aber das wichtigste Fazit ist ja, dass natürlich alle sehr konkrete Forderungen haben, gar keine Wünsche mehr, sondern auch Forderungen formulieren. Und aber auch schon diesen Wunsch haben, es möge doch jetzt bitte schnell zu einer Regierungsbildung kommen, damit man auch schnell in die Umsetzung kommt. Das ist ja so ein Wunsch, den man insgesamt hört. Gleichwohl habe ich den Eindruck, das könnte dauern.
Weiß nicht, oder? Ja, also ich fand, am erstaunlichsten fand ich ehrlich gesagt die Kassenseite. Also erstens die Frau Klemm, die das ja bei uns gesagt hat und dann auch der Herr Storm von der DAK heute, dass also auch die Kassen sagen, dass die Kassen leer sind und dass man dringend jetzt einen Gipfel will im Kanzleramt und aber gar nicht so sehr in Richtung Sparpaket, sondern eher Ordnung der Finanzen. Also das, was ja auch schon seit ein paar Jahren, ne, versicherungsfremde Leistungen und
Schiebebahnhöfe,
jetzt Pflegeversicherung, Corona-Hilfen zurückzahlen und solche Sachen. Also das ist ja ganz spannend und die Frage ist, ob daraus dann Luft entsteht. Ne? Aber werden wir ja sehen, was als erstes, als Sofortpaket da besprochen wird.
Ja, das ist schon ganz spannend. Während andernorts US-Präsidenten über seltene Erden verhandeln und
nicht verhandeln,
reichlich kompromisslos sind. Also das Spannende für mich ist ja im Moment sozusagen 72 Stunden nach der Wahl die Erkenntnis, bei der FDP gibt es natürlich nachdem man jetzt raus ist, den personellen Umbruch. Sogar bei den Grünen hat Habeck gesagt, also ich sehe mich jetzt nicht mehr hier in der großen Verantwortung, da sollen jetzt mal andere ran, obwohl es für die gar nicht so dramatisch ausgegangen ist. Letztlich sind die auch aus der Regierung raus. Nur bei der SPD passiert irgendwie nichts. Also da hat man eher den Eindruck, das ist jetzt das schlechteste Ergebnis, das wir je hatten, aber mein Gott, wir gehen gestärkt, mit so einer Erfahrung gehen wir jetzt gestärkt in die nächste Regierung und ich denke so, oh la 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 la. Ja. Da ist aber die Wahrscheinlichkeit seit 3 Tagen noch sehr, sehr viel größer geworden, dass wir mit Karl Lauterbach weiter hantieren müssen. Ich glaube, dass die SPD, entweder will bei der SPD in dieser Situation jetzt gar kein Neuer mehr und gar kein Junger mehr daran, weil die sich denken, mein Gott, nee, jetzt warten wir, das sollen die jetzt noch weiter kaputt machen und dann bauen wir eine neue Art von Sozialdemokratie auf an einer anderen Stelle. Irgendwie sowas droht da. Aber also da befürchte ich schon echt, dass wir weiter mit Karl Lauterbach zu tun haben.
Ja.
oder?
Ja, aber das, ich finde ehrlich gesagt, das waren ja auch so die Beobachtungen der letzten 4 Jahre, war ja auch immer, dass alle nur geguckt haben, was der Karl Lauterbach macht. Da gab es keine öffentlich geäußerte Kritik oder gar irgendwelche Interventionen. War ja nicht nur bei der SPD so, war ja fairerweise, muss man sagen, auch bei den Grünen so, dass da alles auf Frau Pierschott dazuging und alle anderen haben da mit ihrer Meinung hinterm Berg gehalten oder haben die, zum Beispiel die Apothekenreform mitgetragen. Und da, also das finde ich erstaunlich und lässt nichts Gutes erhoffen.
Nee, lässt nichts Gutes erhoffen, aber ich fand eine Position, das will ich mal deutlich sagen, von Thomas Preis, der in seiner Funktion als ABDA-Präsident bei uns war, da fand ich eine Aussage, waren mehrere starke, präsente Aussagen, also das muss man ja auch gutieren an dieser Stelle, aber eine fand ich sehr richtig, nämlich, dass er gesagt hat, ist egal, wer da kommt, es ist ihm egal. Und das ist eine der wichtigsten Aussagen, ja, die man natürlich nicht nur diplomatisch, sondern nach so einer Bundestagswahl, wenn das Personaltableau, wenn die Koalition da nicht mal geschmiedet ist, muss man auch sagen, ja, egal wer da kommt, damit gehen wir um. So, und das finde ich schon, ist ein wesentlicher Faktor. Also auch zu wissen, okay, das ist das, was wir als Berufsstand haben wollen, das ist das, was wir brauchen. Und egal, ob es ein Lauterbach ist oder wer auch immer, jemand aus der CDU, aus der CSU oder jemand anders aus der SPD, wir müssen mit denen sprechen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig.
Absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, Herr Preis hat sich ja schon mit Herrn Felter getroffen, den Chefstrategen im BMG, der ja auch danach sich ganz löblich geäußert hat. Also was auch immer dann am Ende rumkommt, was auch immer davon zu halten ist. Aber du musst ja mit den Leuten umgehen können, die dann dort schalten und walten.
Ja, man würde sagen, ich glaube, es gibt so einen wichtigen Punkt. Ich glaube, was Bill Clintons Wahlkampf, It's Economy Stupid, keine Ahnung. Und es ist irgendwie, man im Gesundheitswesen, glaube ich, ist dieser Spin jetzt nach dieser Bundestagswahl It's a Communication. Ja. Es ist ein großes Thema. Die Kommunikation muss sich ändern. Da muss man miteinander, die Expertinnen und Experten, die wollen gehört werden. Und da fand ich den Dr. Heinrich natürlich ganz gut, der auch sehr klar gesagt hat, also wenn es um Lobbyismus geht, also er hat, dass er keinen Bock mehr drauf hätte, sich anhören zu müssen, wie schlecht Lobbyisten sind oder wie mies oder so, sondern dass das einfach auch Interessensvertretung ist. Und das ist legitim und das gehört zur Demokratie dazu, dass Experten, denen, die keine Experten sind, dabei helfen, sich eine Meinung zu bilden.
Ja, ja. Na, du hast es doch gesehen bei Karl Lauterbach, dass der sich da wirklich ein Jahr oder anderthalb Jahre lang nirgends hat blicken lassen. Wie übrigens, was ich gerade sagte, auch seine Fraktionskollegen nicht und auch die Grünen nicht, die auf parlamentarischen Abend nicht zugegen waren. Und du hast ja gesehen, wohin das geführt hat. Ne? Also das waren ja jetzt nicht die besten Gesundheitsreformen.
Jetzt ist es ja so, dass insbesondere die ABDA, aber auch andere ja erzählt haben, dass insbesondere eine Partei dafür verantwortlich gewesen wäre, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist oder dass es die Apothekenreform nicht gegeben hat. So, und das war die FDP. Nun wissen wir, die FDP ist jetzt nicht mehr im Deutschen Bundestag. Da ist sie ja schon mal vor 12 Jahren rausgeflogen. Jetzt ist sie wieder nicht drin. Was bedeutet das für die Apothekenpolitik? Ist das ein gutes Signal? Ist das ein Egal-Signal? Ist das ein schlechtes Signal?
Naja, also es war ja so, dass schon im Vorfeld ja auch, glaube Herr Feeske war das, der damals ja auch gesagt hat bei Apotheker ad hoc, dass er schon sich wünschen würde, dass das gutiert wird. Ob man das jetzt nochmal gutieren konnte, ist die andere Frage, ob das nicht in einem größeren Zusammenhang stand, ne? Dass viele gesagt haben, FDP kann man gerade nicht wählen, also selbst wenn sie uns geholfen hat, halt einmal zu viel ausgestiegen quasi. Ne?
So ist das. Und die Frage wird sein, in einer neuen Regierung aus CDU, CSU und SPD, nicht nur, wer natürlich am Ende Gesundheitspolitik verantwortet, sondern welche Rolle sie in der Gesamtkonstruktion dieser Koalition haben wird. Mhm. Also da ist ja, muss man ja sagen, da sind ja Gesundheit und Pflege mit einem Wort fast zu nennen. Mhm. Will man sich dieser Themen überhaupt ernsthaft bemächtigen? Oder sagt man, wir haben so viele andere, und das spürt man ja gerade schon in der Debatte über Schuldenbremse, jetzt direkt nach der Wahl, wo man noch versucht, irgendwelche Sachen durchzuboxen, vielleicht noch im alten Bundestag zu beschließen, um einfach ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen. Bis Ostern soll diese Regierung stehen. Was glaubst du, Patrick, welche Rolle wird Gesundheitspolitik in dieser neuen Regierung, in dieser Koalition überhaupt spielen?
Na, ich hoffe, dass sie eine große Rolle spielt, weil und ich hoffe auch, dass sie eine gestalterische Rolle annimmt, also dass man sagt, wir wollen den Arzt im Ort halten und wir tun auch was dafür und wir wollen die Apotheke vor Ort halten und tun auch was dafür und das nicht einfach weiterrollen lässt, weil das kann ja nicht unser Anspruch sein, dass wir die Versorgung, dass du, wenn du umziehst, keine Arztpraxis findest, die dich aufnimmt.
Wie ist das für dich? Und ich will das hier mal sagen, gar nicht historisch. Ich beziehe das weder auf uns beide noch auf sonst irgendwas. Aber ich will es mal deutlich sagen. Wenn man auf die Landkarte, auf diese seit langem vereinigte, auf dieses vereinigte Deutschland schaut, da sieht man nun politisch, auch politisch will ich sagen, sieht man in eine Grenzziehung wieder. Mhm. So. Also das, was im Land auf, Land ab als Brandmauer bezeichnet wurde, sehen wir jetzt wieder faktisch, indem da eine Trennung durchs Land zieht, die es eigentlich nicht braucht, finde ich. Aber was so ein bisschen sich anfühlt, als ob wir, ehrlich gesagt, wenn es um das Regieren geht, ein westdeutsches Regieren haben und im Osten der Republik gibt es eine Opposition. Mhm. Aber wenn wir über Gesundheitsversorgung reden, wenn wir über Pflege reden, wenn wir über Sozialversorgung reden, auch über Wirtschaftspolitik und anderes andere, dann reden wir eben nicht über alte Bundesländer und neue Bundesländer. Nach 35 Jahren denke ich so, können wir damit jetzt mal aufhören. Aber man spürt halt, politisch geht dann Bruch. Was bedeutet das eigentlich für Gesundheitspolitik? Mhm. Ja, also welche Rolle spielen da noch, weil die Länder werden ja eine Rolle spielen, die Bundesländer. Mhm. Ja, aber was passiert eigentlich da an Dynamik?
Das ist eine spannende Frage und mich wundert es auch ehrlich gesagt, dass dieser Diskurs nicht stattfindet. Also erstens mal vielleicht an dieser Stelle noch, dass es natürlich sehr bedauerlich ist, dass da eine FDP aus dem Bundestag fliegt, dass da eine Partei der Mitte dann noch weg ist. Ich finde aber die Frage, was mit den Mehrheiten in den neuen Ländern dann passiert, mit wer mit denen spricht, die wird ja nicht gestellt. Also natürlich musst du dich als Kammer und Verband in einem Land mit den Regierungen auseinandersetzen. Und ich weiß nicht.
Aber auch mit der Opposition?
Ja.
Und also, was heißt das für einen Bund? Also wir haben ja jetzt nun eine AfD mit über 20% im Bund und das bei einer grandiosen Wahlbeteiligung, ja, die vielleicht noch Schlimmeres verhindert hat an dieser Stelle. Und das, da will ich mich auch so deutlich outen natürlich, dass ich denke, wie schade es ist, dass so viele Rechtsradikale, die es ja sehen, den Kra oder so, die tatsächlich jetzt im Deutschen Bundestag sitzen. Mein Gott, so ist es. Damit wird die Demokratie nicht so schnell untergehen. Trotzdem spielt halt auch für Politikbereiche eine Rolle. Das darf man nicht unterschätzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Alice Weidel oder sonst irgendwelche prominenten Stimmen aus der AfD sich in irgendeiner Form der Gesundheitspolitik bemächtigt hätten an dieser Stelle.
Nein, das nicht. Es gab da in der letzten Legislatur immer so ein paar Anträge, die waren dann sehr generisch oder sehr, sehr, sehr gefällig natürlich, um da Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber substanziell ist da nichts gekommen. Aber trotzdem ist ja nun in den letzten Tagen heiß diskutiert worden. Wie muss sich denn Politik jetzt verändern, damit in 4 Jahren nicht dann das Desaster droht? Ne? Und das, weil du vorhin die SPD angesprochen hast, wo es einfach weitergeht, das ist schon schwierig.
Ja Mensch, Patrick, aber lass uns doch ein bisschen ketzerig werden an dieser Stelle. Ja, aber müsste man sich nicht eigentlich fast als verfasste Apothekerschaft wünschen, dass sich die AfD der Gesundheitspolitik, der Arzneimittelpolitik bemächtigt? Nee. Und ich erkläre gerne, warum, ketzerig oder nicht, egal. Aber wie wir beim Thema Migration und bei anderen Themen sehen, die anderen Parteien springen ja dann irgendwann auf den Zug. Ne? Die Art und Weise, alles scheiße, wie die AfD das macht, natürlich. Aber die Themen werden ja übernommen. Müsste man sich denn nicht eigentlich als Abda oder als Kammernverbände, müsste man nicht eigentlich sagen, komm, wir müssen mit der AfD sprechen, damit die das Thema setzen, damit am Ende die Union und die SPD verstehen, wo der Hase hier langläuft.
Ja, weiß ich nicht. Wir brauchen ja keinen Populismus im Gesundheitssystem, ne? Sondern sind ja die Fragen nun ganz klar und ganz kompliziert übrigens auch, ne? Also das ist ja das, warum auch niemand so ein Ressort übernehmen möchte. Und das ist ja nun durchschaubarer als alles andere, dass man mit so einfachen Antworten da nicht weiterkommt.
Ich glaube, es geht tatsächlich, und du sagst es, es geht eben im Gesundheitswesen, deswegen war es auch ketzerig und so war es auch gemeint. Aber es geht halt um Sachpolitik. Mhm. Es geht um, und nicht nur, es geht mehr noch um Menschenpolitik, weil es hier natürlich an die Tiefen dieses Gemeinschaftssystems, dieses Gemeinsystems geht. Nämlich, wir brauchen eine gute und stabile Gesundheitsversorgung, damit Menschen erst recht das Gefühl haben, sie sind nicht abgehängt, sie werden nicht abgehängt, sie werden versorgt. Und natürlich, man hat es ja auch in der Debatte am Montag gemerkt, da ging es ja plötzlich um GKV und PKV zwischen der Kassenvorständin und dem Ärztechef. Und man hat ja gespürt auch, da geht ja auch ein Riss dadurch, auch im Verständnis zum Teil, weil natürlich da jemand, ein freiberuflicher Arzt, der dann sagt, pass mal auf, ich versorge hier GKV, ich mache, was ihr wollt. und dann habe ich aber noch einen Teil Zeit und da entscheide ich doch bitte, wie ich den mit den Privatversicherten fülle und dann kriegen die natürlich die Slots, weil es ja auch viel weniger sind.
Ja, aber das war wirklich geil. Ne? Also ich meine, sowas müsste auch von der Abda kommen, dass natürlich OTC die Kassen nicht zu interessieren hat, was da läuft, weil das ist praktisch das, der zweite Bereich des Geschäfts, der ja nun nicht staatlich subventioniert ist.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor und Thomas Preis hat es ja auch gesagt, er hat ja auch nochmal das Kontothema auf die Agenda gebracht, er hat das Honorierungsthema auf die Agenda gebracht und damit natürlich auch die Chancen und die Risiken staatlicher Eingriffe in die Gesundheitsversorgung, in die Arzneimittelversorgung. Ja? Mhm. Also ganz klar gemacht, dieser Staat kann es sich auch nicht leisten, noch mehr Apotheken zu verlieren, auch nicht noch mehr Praxen zu verlieren. Und ich fand auch in den letzten Wochen, das, was ich da jetzt vor der Wahl gesehen habe, und da ging es ja dann wieder, und deswegen gibt es ja durchaus Parallelen, das Stichwort Migration und Gesundheitssektor. Ja, und da hat es ja dann eine Reihe von Videos gegeben aus Kliniken und aus Pflegeheimen und wo man dann gezeigt hat, das ist übrigens die Folge, wenn wir keine Migration haben und dann haben die Menschen das Bewegtbild verlassen sozusagen und dann standen diese paar Deutschstämmigen alleine auf der Treppe oder im Flur und der Rest war einfach weg. Und dann kann man sich doch lebhaft vorstellen, was mit unserer Versorgung passiert. Und da merkt man ja auch schon dran, wie trügerisch populistische Forderungen sind in der Politik insgesamt, aber dann, wenn man in die Tiefen der Gesellschaft und der Versorgung hineinschaut, insbesondere in die Gesundheitsversorgung. Und so wäre es in den Apotheken auch. Ja, also Apotheken versorgen ja tatsächlich diese 3 bis 4 Millionen Menschen am Tag, unabhängig davon, welche Sprache sie sprechen, woher sie kommen, sondern nach ihren Bedürfnissen, wenn sie gerade Patient sind, vielleicht sogar Prävention brauchen oder Unterstützung, Rat und Hilfe brauchen. Ich glaube, da darf man an der einen Stelle populistisch werden, indem man sagt, Politik, du musst aufpassen, dass du nicht an diesen Säulen der Gesellschaft, und dazu zählt Gesundheitsversorgung, jetzt auch noch die Säge weiter dran setzt. Und deswegen braucht es, da bin ich ganz bei der BKK und bei den Kassen, natürlich braucht es einen Gipfel im Ministerium oder wo auch immer und am besten im Kanzleramt. Allerdings dann bitte mit dem neuen Kanzler, ja, und nicht mit dem, der es jetzt noch ist. Und der ist auch hoffentlich nicht mehr lange geschäftsführend ist. Ich will das deutlich sagen, ich wünsche mir das, was viele andere auch sagen, nämlich jetzt ein 3-4-Seiten-Papier. Wir brauchen keinen Koalitionsvertrag, der 500 Seiten umfasst, sondern wir brauchen jetzt eine grundlegende Absichtserklärung von diesen drei Parteien, CDU, CSU und SPD, die sagen, wir wollen diese Gesellschaft, wir wollen eine gute Infrastruktur, wir wollen eine starke Bundeswehr, wir wollen selbstbewusst auftreten, international. Aber das heißt für mich auch, du musst auch national selbstbewusst auftreten, nach innen. Mhm. Und dazu gehört einfach mal zu sagen, ja, wir sind gut. Mhm. Wir sind gut in der Gesundheitsversorgung, in der Arzneimittelversorgung, in den Apotheken. So, und wir lassen uns nicht von außen rein regieren und das... Ein bisschen populistisch möchte ich noch kurz sagen, denke ich, wenn mir solche angeblich zu guten steuerzahlenden Konzerne, Drogeriemarktkettenbetreiber und sonst irgendwie, wenn die mir jetzt sagen, ich baue im Ausland was aus und liefere nach innen und versorge dann dieses Sozialsystem von innen und eigentlich will der doch nur Geld rausziehen aus diesem System und will es madig machen. Und da sage ich, liebe Politik, geht diesen Pharisäern nicht auf den Leim.
Ja. Das fand ich ja übrigens sehr cool. Ich glaube, Joachimsen war das, der das am Montag gesagt hat, ne? Dass du diesen Standortvorteil, den du eigentlich jetzt gutiert kriegen müsstest, dass das in Wirklichkeit kein Standortnachteil ist, also dass du das im 180 Grad erstmal drehen müsstest.
Ja, und wer so wie die CDU, CSU und eigentlich auch die SPD sagt, ja, wir müssen den Mittelstand, wir müssen die KMUs, die kleinen mittleren Unternehmen, und da reden wir von den Apotheken, von den kleinen, und da reden wir vom Pharma-Mittelstand und von denen, die innovativ sind, auch als kleines Unternehmen. So, die wollen wir jetzt fördern. Ja, dann fördert sie gefälligst auch. Aber dann seid auch konsequent und traut euch was. Ja, und dann investiert auch in den Standort, investiert auch in die lokale und kommunale Versorgung. Mhm. Weil wenn wir uns in die neuen Länder, da ganz ehrlich, protestiert, geht auf die Straße, so wie die Vernünftigen. So. Aber protestiert doch nicht bitte weiter an der Wahlurne falsch. Also, jeder hat sein Wahlrecht, ist mir egal. Nur eins. Eins lernen wir auch aus den neuen Ländern, da fühlen sich zu viele abgehängt. Mhm. Viele abgehängt, weil sie sagen, bei mir vor Ort findet was nicht mehr statt. Mhm. Ja, ich werde nicht wertgeschätzt. Und da muss der Staat halt jetzt tatsächlich aufpassen. Da kann er sich natürlich auch in der Gesundheitsversorgung der Arztpraxen, der Apotheken bedienen, der Struktur bedienen, um da auch für eine gute soziale Balance auch zu sorgen. Das tun doch Apotheken längst.
Absolut, ja, ja. Also deswegen, weil du es gerade sagst, bei der SPD, das ist ja trotzdem immer noch so eine Gewerkschaftspartei, vielleicht gehört auch dazu, sich neu zu erfinden, dass man weiß, man braucht nicht die Großkonzerne im Hintergrund, damit man dann die Arbeitnehmer vertreten kann, sondern dass man sich vielleicht mal Gedanken macht, dass die Leute nicht noch mehr nach links wegdriften, für wen man da eigentlich da ist und was eigentlich das Zentrum ist.
Ja, ob die SPD noch eine Gewerkschaftspartei ist, ja, das kann sein. Aber wenn du den Mitgliederschwund bei den Gewerkschaften in Deutschland die letzten Dekaden gesehen hast, dann erklärt das auch
einiges,
den Prozentschwund bei der SPD. Aber insbesondere glaube ich, es geht jetzt um die Qualität von politischer Entscheidung. So, und fokussieren wir uns dann Apothekenpolitik, Gesundheitspolitik ist auch Standortpolitik und ist auch Wirtschaftspolitik immer noch, ne, sind Apothekenbetriebe, sind Unternehmen, die jetzt noch wirklich mehr als, ich glaube, in Summe alleine Fachpersonal 160.000, 170.000 Menschen plus viele andere beschäftigen, ja, und in deren Umfeld. Und wenn das erhalten und viele Millionen pro Tag versorgen, wenn das doch so weiter sein soll, dann braucht es eine Standortpolitik, die genau das gutiert. Da geht es doch nicht nur um Packungspreise oder geht es nicht nur um Skonti, sondern geht es um ein grundsätzliches Verständnis, dass Politik sagt, wir wollen diese eher atomistischen Strukturen erhalten. Ja, und man spürt auch manchmal diese, ja, auch bei Thomas Preis sicherlich, gar nicht die Furcht, sondern in der Debatte natürlich die Auseinandersetzung, als Heinrich dann vom Würchebund mit dem Kiosk in Hamburg mit dem Beispiel kam, wo er sagt, es geht mir nicht um die Lauterbachchen Kioske, sondern mir geht es darum, dass wir in Brennpunkten, und davon gibt es vielleicht 80 und nicht eben 1000 in Deutschland, dass wir dort die Leute, dass wir die abholen und dann in die Versorgung bringen, zu den Apotheken und zu den Ärzten und womöglich in die Klinik. Und dann spürt man, dann gibt es eine qualitative Debatte. So, und die muss geführt werden. Und wir brauchen eine Versorgungsdebatte, aber wir brauchen zunächst mal auch eine Neudefinition im Umgang mit Gesundheitsleistungen, mit Gesundheitsanbietern, mit Menschen, die bereit sind, sich selbstständig zu machen in Apotheken, in Arztpraxen und zu sagen, ja, ich nehme das auf mich. Jetzt noch Bürokratie, hoffentlich in Zukunft weniger. Und dann nehme ich insbesondere Versorgung auf mich. Da glaube ich, braucht die Politik ziemlich schnell sozusagen Verständnis mehr. Ja.
Siehst du, und ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, deine zugespitzte Forderung, dass die AfD doch mal populistische, lebensrealitätsferne Vorschläge machen könnte, die gibt es halt im Gesundheitswesen nicht, weil es halt einfach trotzdem ein gutes System ist, ja.
Doch, die hat es gegeben, leider von Karl Lauterbach. Und das will ich an dieser Stelle, und da sind wir bei den 1000 Kiosken, bei manchem anderen, ja, und auch Teile dieser Apothekenreform, eine Reform ist ja nötig, aber fangen wir doch bitte bei der Bürokratie an. Fangen wir doch bei den echten Problemen an. Ja, und erzeugen nicht neue, indem wir so ein Wolkenkuckucksheim wie 1000 Kioske einrichten und dort nicht hinschauen, wo die Probleme sind. Und die Probleme verursacht auch Politik und verursacht auch ein Teil dieser durchaus sinnvollen Selbstverwaltung, indem man diese Bürokratie zulässt oder manifestiert. Wenn man da die Luft rausließe, wenn man den Leuten mehr Freiheitsgrade, mehr Beinfreiheit, hieß es ja dann auch, tatsächlich gibt, dann glaube ich, hat das System auch eine innovative Kraft, die ihm heute abhanden gekommen ist.
Absolut.
Und deswegen kommt es ja zu dem, was wir an Verteidigungsmechanismen haben, weil so viel schon kaputt gegangen ist, dass du den Rest noch verteidigen musst, weil sonst musst du dich abmelden, sonst machst du deine Apotheke zu.
Ja.
So, und deswegen glaube ich, braucht es diese Beinfreiheit, damit wieder eine kreative Kraft entsteht, wie man Menschen auch in Zukunft besser versorgt. Wie Longevity nicht nur irgendwie so ein Buzzword ist, sondern tatsächlich sich auch in Prävention bemerkbar macht. Ja, man spürt, diese Ideen gibt es überall. Die kamen auch am Montag in der Debatte, glaube ich, ganz gut raus. Aber man hat dafür keine Kraft und keinen Raum, weil man noch irgendwelche Papiere, weil man Angst vor Retax hat. Ja, sehen wir jetzt gerade in Österreich, da sind wir ja auch unterwegs mit Tara 24, ja, wie schnell so ein Thema Retax dort auch für nicht nur für Verwirrung, sondern auch für Angst sorgen kann in Apotheken. für Existenzängste, dass man sich fragt, mache ich das jetzt noch weiter, wenn das hier auch losgeht, so wie in Deutschland? Und da müssen wir raus aus dieser Falle.
Komm, damit machen wir nächste Woche weiter, oder?
Ach ja, das machen wir. Mein Freund, das war der Podcast, nur mal so zum Wissen. Wir sind diesmal natürlich nach dieser Bundestagswahl in ein komplett schwarzes Umfeld gewechselt. Mal schauen, wie viel Rot noch dazukommt, ob sich da was durchsetzen kann. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Anregungen, Meinungen an post@nurmalsozumwissen.de und ansonsten sagen wir ciao, tschüss und bye bye. Tschüss. Ja, das war doch jetzt. Post-Bundestagswahl war auch ganz nett. Haben wir gut gemacht.